Was? Eine Folge über einen Exorzismusfilm? Aber Lena und Ari hassen doch Exorzismusfilme. Den nicht, Freunde. Den nicht.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Ich bin Lena, am anderen Mikro sitzt Ari und wir sprechen heute über einen Film, der schon sehr oft angefragt wurde.
Ja, und vor allem haben wir beide diesmal eine Filmlücke geschlossen.
Ja.
Keine Ahnung, warum der einfach so lange nicht bei mir stattgefunden hat. Der Exorzismus von Emily Rose, weil der ist ja schon von 2005 und ich liebe ja 2000er Filme und das ist ja auch einfach ein übelst gängiger Titel. Also ich glaube, den kennen super viele.
Ja.
Und irgendwie ist der immer an mir vorbeigegangen und irgendwie hat es sich nie ergeben, dass ich den geguckt habe. Und jetzt haben Lena und ich gedacht, komm, jetzt geben wir uns das mal auf, wenn wir keine Exorzismus-Film-Fans sind, geben wir dem eine Chance. Und alleine schon, dass der Film jetzt eine Folge kriegt, zeigt ja, dass wir den offensichtlich ganz gut fanden.
Ja, ich bin da auch wirklich allen, die nach diesem Film gefragt haben, extrem dankbar und will nochmal sagen, ihr könnt uns gerne immer Filmempfehlungen schicken. Wir orientieren uns natürlich ab und zu an so aktuellen Ereignissen, also zum Beispiel wie in der letzten Folge. Aber ab und zu stehen wir auch ein bisschen auf dem Schlauch und fragen uns, was machen wir denn jetzt? Und dann kann es natürlich sein, dass wir erst ein bisschen später auf die Vorschläge zurückgreifen, aber besser spät als nie, ne?
Genau. Und bevor wir gleich einsteigen in die Emily Rose-Thematik, sprechen wir zu Beginn ja immer noch darüber, was wir aktuell so geschaut haben. Hast du was geschafft?
Ja, ich bin mit, ich glaube, His and Hers hieß die Serie, oder?
Ah, ja,
oder
genau.
Him and Her? Ich weiß es nicht mehr
His and Hers.
Okay, damit will ich mich gar nicht lange aufhalten, weil ich glaube, jeder einzelne Podcast auf der Welt hat schon darüber gesprochen. Und ja, ich fand die auch cool und ja, das Ende kam überraschend und damit hätte keiner rechnen können, war eine gute Serie.
Okay.
Ansonsten habe ich noch Something Really Bad is Going to Happen geguckt. Also ich kann hier sogar gleich von zwei Serien berichten, das ist auch nicht jeden Tag so.
Wow.
Und ja, die Serie, die ist schon krass. Also die entwickelt sich ganz, ganz anders, als man ursprünglich denkt. Es geht am Anfang einfach um ein Paar, die wollen heiraten und dafür fahren sie halt zur Familie des Bräutigams, weil die Braut hat auch nicht wirklich eine Familie und die kennt diese Familie noch nicht und da wollen die jetzt aber auch heiraten. Wo ich mir auch von Anfang an dachte, ja, ist das eine gute Idee? Ich weiß ja nicht.
Klingt ein bisschen nach Ready or Not, da kennt doch die Braut die Familie auch noch nicht.
Ja, und dann aber gleich bei denen zu Hause wohnen und da heiraten. Das finde ich ein bisschen viel. Und dann steht halt auch die Frage im Raum, ob es da in der Nähe vielleicht ein Monster gibt oder ob vielleicht die Familie böse ist. Also es entwickelt sich in ganz, ganz verschiedene Richtungen. Und ich muss auch sagen, die ersten drei Folgen fand ich es ein bisschen zäh und dachte so, was will diese Serie überhaupt von mir? Ist das was Übernatürliches? Ist das nichts Übernatürliches? Was soll das hier alles? Und ab Folge 4 hatte ich Spaß. Die hat insgesamt nur 8 Folgen. Die 4. ist meiner Meinung nach mit Abstand die beste. Die ist richtig, richtig gut. Und ab da weiß man auch, was hier überhaupt die Handlung ist. Und ich habe die geguckt, weil meine Freundin Niki mich ein bisschen bekniet hat, mir das anzugucken, weil ich nach der ersten Folge schon fast aufgegeben hätte. Und ich bin ihr dankbar dafür, dass ich es weitergeguckt habe. Aber wir waren auch beide der Meinung, dass wir so ein bisschen zwiegespalten sind. Weil die ist am Ende schon cool, aber bis dahin war es halt auch ein Weg.
Okay.
Von daher haben wir uns auf so 7/10 geeinigt. Und ein Mini-Spoiler für alle, die sich überlegen, ob sie dranbleiben wollen. Das ist kein Handlungsspoiler, sondern nur eine Schauspielerin. Victoria Pedretti spielt mit.
Mm.
Und da dachte ich mir auch so, hätte ich das gewusst, hätte ich nach Folge 1 und 2 vielleicht nicht mehr so sehr gezweifelt, ob ich weitergucken soll. Die spielt aber nur eine sehr kleine Rolle leider.
Okay, und wo kann man das gucken?
Das läuft aktuell auf Netflix. Und zumindest mein Netflix-Algorithmus hat mir die Serie schon auch sehr ins Gesicht gehalten.
Okay, und nochmal der Vollständigkeit halber, wie viele vollgekotzte Popcorn-Tüten vergibst du für die Serie His and Hers? Die kann man ja auch bei Netflix gucken.
Oh, da würde ich dann vielleicht auch eher so 8/10, glaube ich. Aber es ist auch wirklich nur eine Thriller-Serie. Also bei His and Hers, das ist wirklich kein Horror. Also falls ihr Horror erwartet, dann geht ihr da völlig falsch ran. Während Something Really Bad is Going to Happen schon
ist das ein langer Titel, ey.
In eine Horrorrichtung geht. Ja, aber es ist irgendwie geil, weil das ist auch das, was die Braut die ganze Zeit sagt, dass sie einfach so ein Gefühl hat, dass bald was Schlechtes passiert. Hm. Hast du da noch was geguckt?
Ja, ich habe leider nicht alle Spin-off-Serien von Walking Dead geschafft, aber zumindest zwei.
Oho, okay.
Einmal The One Who Live. Das ist ja die Spin-off-Serie mit Rick und Michonne quasi im Fokus. Die habe ich als erstes geguckt, einfach weil ich so eine Rick-Sehnsucht hatte. Und ich fand die eigentlich ganz gut. War schön, Rick mal wiederzusehen. Hier und da war es mir ein bisschen zu schnulzig, muss ich sagen. Also, weiß ich nicht, ich bin immer nicht so ein Fan von so schnulzigem Kram. Und irgendwie war ich, ja, ich weiß, die sind ein Liebespaar und ne, so. Aber irgendwie war es mir hier und da doch ein bisschen zu viel. Die Serie hatte auch den ein oder anderen netten Twist. Also, dass du dann so gedacht hast, oh krass. Also, weil hier ist ja das Coole, dass, ja, da würde ich jetzt nicht zu viel spoilern, man in der Serie sieht, wie so ein Leben wieder aussehen kann, wenn es wieder funktioniert, trotz Zombie-Apokalypse. Also Rick lebt da in einer Stadt, in der du quasi, ja, ich sag mal, durch den Park läufst und kannst an der Pommesbude dir einen Snack holen.
Ah.
Also da verläuft das Leben schon wieder ganz schön in geregelten Bahnen, muss man sagen.
Haben die alles neu aufgebaut oder sieht es noch so dystopisch kacke runtergekommen aus?
Nee, das sieht schon wieder alles ganz gut aus. So, also die haben sich da schon wieder echt ein gutes Leben aufgebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, warum konnte er da jetzt nicht weg, ne, wieder zurück zu den anderen und so. Das klärt sich natürlich alles. An sich hat mir die Serie auch voll Bock wieder auf das Franchise gemacht. Sagt man da Franchise?
Ja.
Oder sagen wir, das Walking Dead-Universum. Also, ne, ich hätte voll Bock gehabt, jetzt wieder auch die Originalserie zu gucken, nachdem ich das geschaut habe. Hab mich dann aber natürlich erstmal der nächsten Spin-off-Serie gewidmet, nämlich Dead City. Das ist ja wiederum die Serie mit Negan und Maggie im Fokus. Und da sind ja sogar schon zwei Staffeln draußen. Und die hat mir auch richtig gut gefallen. Einfach, weil das spielt ja in New York. Und einfach mal wieder so dieses Zombie-Ding in der Großstadt zu sehen, weil das hast du in The Walking Dead halt, ja, wenn dann nur ganz am Anfang, als Rick sozusagen aufwacht, ne? Kurz nach Apokalypsenbeginn, nenne ich es jetzt mal. Ansonsten.
Da habe ich es ja sogar auch noch geguckt.
Ja, und ansonsten hält es sich ja eher von Großstadt fern, weil da halt keiner hingeht, weil es auch Selbstmord wäre, so ungefähr, weil es ja alles voll mit Zombies. Und das hier spielt jetzt halt aber in New York und das ist dann irgendwie ganz geil, mal wieder so das Setting in der Großstadt und vor allem einfach, also Jeffrey Dean Morgan als Negan, ich liebe diesen Mann einfach und den Charakter. Der hat einfach so viel Charme und Charisma und ist einfach so ein Badass-Motherfucker. Das ist schon. Also der hat, packt hier und da schon wieder so ein paar Moves aus und so ein paar Sprüche. Das hat wieder das alte Negan-Feeling und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also fand ich besser als The One Who Live. Und wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, Dead City, solide 7 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten. The One Who Live, würde ich sagen, eher so 6,5 vollgekotzte Popcorn-Tüten.
Mhm.
Und jetzt fehlt ja noch Daryl Dixon. Da sind auch schon 2 Staffeln mittlerweile draußen. Die gucke ich dann jetzt als nächstes und werde dann in der nächsten Folge berichten.
Na, dann verdient der Magenta jetzt wenigstens ein bisschen an dir.
Ja, kann sein, dass ich jetzt, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt in einem Monat wirklich schaffe, das jetzt auch noch zu gucken. Kann sein, dass ich um einen zweiten Monat verlängern muss. Aber die 11 Euro sollen sie dann haben, ist okay.
11 Euro? Krass.
Mhm. Ja, aber du, danach wird es auch direkt wieder gekündigt. Also dafür haben wir einfach auch zu viele Streaming-Anbieter im Abo, als dass ich das dann behalten würde. Aber dafür jetzt ist das mal ganz nett gewesen.
Es sei denn natürlich, Magenta kommt auf die glorreiche Idee, uns hier zu sponsern, dann ist das selbstverständlich unser Lieblings-Streaming-Dienst.
Ja, unbezahlte Werbung, aber noch an dieser Stelle. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in Der Exorzismus von Emily Rose.
Genau, und das ist jetzt mal wieder ein Film, wo wir gerade schon bei Streaming-Werbung waren, wofür wir mal wieder den Home of Horror Channel aktivieren mussten. Der hat jetzt eine Weile geschlafen, aber hier ist er wieder da. Könnt ihr also
bei Amazon Prime.
Ja, also da, wenn ihr den entsprechenden Channel habt, der lohnt sich gelegentlich. Man kann den ja auch zwischendurch immer mal wieder kündigen, kostet aber auch nur 4 €. Das ist ganz praktisch. Ja, das ist ein Film von 2005 und bei der Recherche ist mir dann auch sehr schnell klar geworden, warum ich den so gut fand. Der ist nämlich von Scott Derrickson. Der hat hier Regie und auch viel Drehbuch gemacht. Der hatte seinen Durchbruch mit Hellraiser 5 Und ansonsten ist der auch Regisseur und Mitdrehbuchautor von Sinister und Black Phone 1 und 2. Und dementsprechend, wir sprechen ja hier sehr oft über seine Filme, weil wir die offensichtlich alle mögen. Und jetzt frage ich mich auch schon wieder, warum wir mit Emily Rose eigentlich so lange gewartet haben. War ja eigentlich klar, dass wir den mögen. Doctor Strange hat er auch gemacht.
Aha. Cool.
Ja, und dieser Film ist ein bisschen besonders, weil es ist nicht einfach nur ein Horrorfilm, sondern es ist halt gleichzeitig ein Gerichtsdrama. Wir wissen nämlich von Anfang an, dass Emily Rose entweder besessen oder auch nicht besessen war und an den Folgen ihrer Krankheit oder Besessenheit gestorben ist. Und im Fokus ist jetzt ein Gerichtsprozess rund um den Pfarrer, der sie bis zum Ende hin begleitet hat. Und die Staatsanwaltschaft wirft ihm im Prinzip vor, dass er sie mit seinen Methoden getötet hat. Und seine Anwältin versucht jetzt halt, ihn da rauszuboxen.
Ich möchte, dass die Menschen erfahren, was nur ich erzählen kann.
Und was ist das?
Was Emily wirklich passiert ist.
Warum wurde gerade sie besessen?
Es waren nicht dämonische Kräfte, die das getan haben. Emily hatte Epilepsie.
Als Arzt konnte ich ihr nicht helfen.
Warum konnten sie ihr nicht helfen?
Weil es keine Spritzen gegen den Teufel gibt.
Emily? Hey.
Der Film beginnt im Prinzip damit, dass wir halt erfahren, dass Emily tot ist. Also zu der Familie von Emily kommt ein Leichenbeschauer, der dann eben sagt, dass er nicht zweifelsfrei bestätigen kann, dass Emily eines natürlichen Todes gestorben ist. Und dann wird Pfarrer Moore auch einfach direkt abgeführt. Von dem erfahren wir ja später, dass der halt eben den Exorzismus an ihr durchgeführt hat. Und dem wird jetzt halt eben vorgeworfen, dass er fahrlässig gehandelt hat und ihren Tod verursacht hat.
Ja, und ganz kurz, bevor ich zu dem Schauspieler komme, am Anfang des Films wird ja eingeblendet, dass es auf einer wahren Geschichte basiert. Dazu werde ich euch später noch was erzählen. Ich kann sagen, der Film hat hier einige Fakten extrem verdreht. Mhm. Aber ich dachte, wir beschäftigen uns erstmal mit der Handlung, bevor ich danach sage, was hier alles falsch gelaufen ist.
Ja.
Der Pfarrer wird gespielt von Tom Wilkinson. Der ist 2023 im Alter von 75 Jahren gestorben.
Mhm.
Der hat schon in den 70er Jahren angefangen zu drehen. Dementsprechend hat er extrem viele Filme gemacht, von denen ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viele kannte. Der war aber auch ganz, ganz oft einfach nicht die Hauptrolle. Der hat in ultra vielen Filmen einfach Nebenrollen gespielt. Der war für den Film In the Bedroom 2001 als bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert. Ich kenne den Film allerdings nicht. Und für den Film Michael Clayton als bester Nebendarsteller nominiert, aber einen Oscar hat er nie bekommen.
Ja, es ist ganz verrückt bei dem Film. Ich wusste nie, wer da mitspielt. Ich wusste nicht mal, wer die Emily spielt. Gehen wir gleich noch drauf ein. Auch da war ich sehr überrascht. Weil ich immer nur das Cover kannte mit quasi Emily, die man von hinten sieht, die so ja durch den Nebel läuft.
Ja.
Und dementsprechend wusste ich nie, wer da eigentlich alles so mitspielt. Und ich wirklich ständig war ich so, ach, der spielt da auch mit. Ach, guck mal hier. Ach ja, das Gesicht kennst du doch auch. Also es ging mir ständig so. Und auch bei dem Pfarrer wusste ich, den kenne ich irgendwoher. Und ich kenne ihn zum Beispiel aus dem Film Ganz oder gar nicht. Das ist halt so eine Komödie. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, weil der Hauptdarsteller aus 28 Weeks Later auch da mitspielt. Und es ist halt diese lustige Komödie, in der eine Gruppe von arbeitslosen Männern so ein Plakat von den Chippendales sehen, erfahren, wie viel Kohle die an einem Abend verdienen und sich denken, oh, das können wir doch aber auch. Komm, hier so ein bisschen Hüfte von links nach rechts wackeln und dann nebenbei ausziehen. Das kriegen wir doch auch noch hin und dann machen wir das dicke Geld. Und das ist wirklich so lustig. Und da spielt der halt auch mit.
Ah, okay.
Ja. Nachdem jetzt hier eben Pfarrer Moore abgeführt wurde und jetzt halt in Untersuchungshaft sitzt, wird jetzt eine Anwältin, nämlich Aaron Bruner, beauftragt, die Verteidigung des Pfarrers zu übernehmen. Sie sagt schon, sie weiß, dass der Fall haarig ist, willigt dann aber ein, weil sie halt darauf hofft, Partnerin in ihrer Kanzlei zu werden. Also sie sagt, sie hätte gerne, dass ihr Name draußen auf dem Schild steht. Und das wird ihr auch zugesichert, wenn sie den Fall gewinnt und unter der Bedingung, dass der Priester oder Pfarrer auf keinen Fall aussagen darf. Ja. Man muss auch sagen, sie hat nämlich auch gerade so einen, ja, auch sehr schwierigen Fall gewonnen. Das nennen sie mal den Van Hopper-Fall. Und deswegen ist sie halt gerade so ein aufstrebendes Sternchen und erhofft sich jetzt halt mit diesem auch etwas schwierigen Fall eben die Karriereleiter weiter hinaufzusteigen.
Zu dem Fall habe ich übrigens auch recherchiert und da habe ich nichts Reales dazu gefunden. Also der wurde wahrscheinlich für den Film erfunden. Und zu der Anwältin kann ich sagen, die wird gespielt von Laura Linney. Und Leute, wenn ihr wollt, dass ich einen Film gucke und ich noch nicht überzeugt bin, ihr müsst einfach rausfinden, ob irgendeiner von den Leuten, die da mitspielen, auch bei Tatsächlich Liebe mitgespielt hat, weil damit kriegt ihr mich immer.
Ja.
Ich kenne Tatsächlich Liebe wirklich von vorne bis hinten komplett auswendig. Mhm. Ich liebe jede einzelne Person, die da mitspielt.
Ich auch.
Das ist halt die, die für Alan Rickman arbeitet. Sie steht auf den heißen Chefdesigner Carl und die wird immer von ihrem kranken Bruder angerufen und der versaut ihr mal ein bisschen die Romanze. Also in Tatsächlich Liebe, nicht bei Emily Rose. Das ist ihre Rolle da. Mhm. Ansonsten hat sie auch die Ehefrau gespielt in der Truman Show und sie war die Ehefrau von Tom Hanks im Film Sully. Sie hatte auch eine große Rolle in Ozark, das habe ich allerdings nicht geguckt.
Habe ich geguckt, kann ich empfehlen. Sehr spannend. Würde dir auch gefallen, Lena? Kannst du auch gucken?
Würde ich dann vielleicht auch gucken. Was ist denn Ozark eigentlich? Ich kenne voll den Namen, ich weiß nicht genau, was das ist.
Da spielt sie an der Seite von Jason Bateman, von dem ich auch ein großer Fan bin. Und der wiederum arbeitet als Geldwäscher. Im Geheimen.
Warte mal, ist Jason Bateman der aus Arrested Development?
Ja.
Ah!
Unter anderem. Also der hat ja in so vielen Filmen mitgespielt. Ich mag den sehr. Und also das ist hier so Krimi-Drama-Serie. Und die ist wirklich richtig cool. Ich kenne nur die ersten beiden Staffeln. Wollte ich definitiv auch mal weitergucken. Musste aber definitiv von vorne anfangen.
Erinnere mich mal nach der Folge dran, dass ich nochmal gucke, wo man die streamen kann.
Die kann man, glaube ich.
Weil das klingt wirklich nach was mir gefallen
hat. Ja, also früher konnte man die immer auf Netflix gucken. Und hier spielt zum Beispiel auch unter anderem Julia Garner mit, die Lehrerin in Weapons spielt.
Okay.
Ja.
Ja, cool. Mhm.
Genau, also daher kenne ich sie auch und finde es auch eine gute Schauspielerin.
Ja, ich finde die total toll. Die war auch 3-mal für den Oscar nominiert, hat ihn aber auch nie bekommen, hat aber dafür 4 Emmys und 2 Golden Globes im Schrank.
Oh, ja.
Aber trotzdem schade, dass sie keinen Oscar hat.
Genau, und die spielt hier eben, wie gesagt, die Anwältin, die den Fall von Farrah Moore übernimmt. Die hat jetzt hier auch ein erstes Gespräch mit ihm dann im Knast. Und der Pfarrer macht deutlich, dass es ihm eigentlich egal ist, was am Ende für ein Urteil bei rumkommt. Ihm ist nur wichtig, Emilys Geschichte zu erzählen. Und die Anwältin muss ihm dann versprechen, dass er aussagen darf. Ist jetzt natürlich ein Dilemma, weil die Kanzlei eher gesagt hat, dass er das nicht soll.
Und die Kirche ist ja auch dagegen, ne?
Ja, weil die bezahlen irgendwie den Fall.
Ja.
Die tragen irgendwie die Kosten und deswegen wollen die nicht, dass der aussagt.
Okay. Tja.
Wir sehen jetzt quasi immer wieder Szenen aus dem Gerichtssaal und dann immer wieder, je nachdem, wer gerade aussagt und was erzählt wird, immer wieder auch so Rückblenden. Es springt immer so ein bisschen hin und her. Ich bin da ja richtig Fan von, ne? Von so Gerichtssaal-Stories.
Ja, finde ich auch cool.
Um das inhaltlich so ein bisschen zu vereinfachen, habe ich jetzt hier und da den Inhalt an einigen Stellen ein bisschen zusammengefasst. Es würde sonst nonstop hin und her springen, da würde keine Sau mehr durchsehen. Deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt an der einen oder anderen Stelle mal schon eine Info kommt, die vielleicht erst später sich klärt. Das ist dann einfach, damit man das besser versteht und nochmal nachvollziehen kann. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann erinnert ihr euch besser. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, sich jetzt hier berieseln lassen, ist es dann auf jeden Fall auch leichter zu verstehen. Von dem Ankläger, also von der Staatsanwaltschaft, werden jetzt hier mehrere Ärzte und Neurologen in den Zeugenstand gerufen, die die Ursache von Emilys Tod beweisen sollen, nämlich dass das eine medizinische Ursache hatte, weil die Ärzte sagen, Emily hätte unter Epilepsie und Schizophrenie gelitten. Wir sehen dann auch zwischendurch schon, oder relativ am Anfang, ein Bild von Emily, wie sie ja ausgesehen hat, als sie gestorben ist.
Das war nicht ohne.
Nee, das sieht schon böse aus. Und dann, wenn dir dann das vorgeworfen wird, hier und ja, und hier Farrah Moore, der ist dafür zuständig und er ist schuld und so, dann denkst du schon erstmal ganz kurz, ui, was denn da passiert? So, ne? Ist erstmal schon ein schockierendes Bild. Wir erfahren dann jetzt eben, dass Emily, die übrigens 19 Jahre alt war, zum Zeitpunkt des Todes, ihr Studium abgebrochen hat, weil sie in einer Nacht im Studentenheim um 3 Uhr wach geworden ist. Sie hat dann irgendwie Rauch gerochen und hatte dann wie so Wahnvorstellungen und Muskelkrämpfe. 3 Uhr wird dann auch schon erklärt, dass das als Hexenstunde gilt. Das wusste ich vorher noch gar nicht.
Nö, ich fand's auch ein bisschen beunruhigend, weil mein Freund und ich auch seit ein paar Wochen relativ oft um 3 Uhr nachts aufwachen. Und dann dachte ich auch so, ha.
Aber so Punkt 3 Uhr?
Ja, relativ.
Okay, das ist creepy.
Aber die sagen auch, dass damit die Dämonen nämlich die heilige Dreifaltigkeit verhöhnen. Genau. Deswegen 3 Uhr. Deswegen wecken die dich da. Ich habe mich auch gewundert, dass es genau 3 Uhr war, weil ich dachte vielleicht erst, sie machen hier eine Anspielung, weil bei Paranormal Activity machen sie ja die Anspielung auf Emptyville und deswegen wachen die immer um 3.15 Uhr auf. Und ich glaube, bei Conjuring war es doch auch 3.15 Uhr, oder?
Ich glaube, da war es irgendwas mit 2 Uhr irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe das in einem Film so noch nie gesehen, dass es Punkt 3 Uhr ist und dass damit erklärt wird, dass es die Hexenstunde ist.
Ja, es war immer 3 Uhr irgendwas. Nie so genau.
Auf jeden Fall sehen wir jetzt halt aber als Zuschauer in der Rückblende nicht einfach nur, dass Emily so Muskelkrämpfe hatte und das jetzt einfach nur wirkt, als hätte sie einen epileptischen Anfall, sondern wir sehen, dass sie sieht, wie sich Gegenstände von alleine bewegen und wie sie von etwas Unsichtbarem tief in ihr Bett gedrückt wird. Also ich finde, das sah schon wirklich cool aus.
Ja, hat mich aber auch so ein bisschen erinnert an Hill House mit der Schlafparalyse.
Ja, wobei, das ist ja nochmal was anderes. Hier siehst du ja wirklich, dass irgendeine unsichtbare Macht sie so richtig tief ins Bett drückt. Also das knarzt da alles schon total. Irgendwas greift anscheinend auch ihren Hals, weil da fässt sie ja auch hin, so als wenn sie keine Luft mehr kriegt. Irgendwas würgt sie. Und sie flieht dann natürlich aus dem Studentenheim heulend. Klar, was sonst?
Ja.
Was wir auch gesehen haben zuvor noch, ist, dass bei der Anwältin die Nacht vor Beginn des Gerichtsprozesses ihre Uhr auch um 3 Uhr stehen geblieben ist. Das wird später nochmal wichtig.
Ha.
Also das hat schon den Anschein von, so ein bisschen finden die dunklen Mächte das jetzt nicht so cool, dass sie sich da jetzt einmischt und versucht, den Pfarrer freizusprechen. Anscheinend konnte Emily die Dämonen hier noch abwehren im Studentenheim. Sie wird dann aber ins Krankenhaus gebracht und erneut von der dunklen Präsenz überfallen, die dann anscheinend auch von ihr Besitz ergreift, wie sie selber dann sagt. Sie sieht dann in der Uni immer wieder Dinge, die nicht da sind. Menschen haben plötzlich so gruselige Gesichter. Das sieht schon alles sehr nach Anfang 2000er aus, muss man sagen. Also ist aber okay, für die Zeit ist das in Ordnung. Und sie rennt dann halt auch in die Kirche, ist erstmal ein kluger Move, wie ich finde.
Ja, finde ich auch.
Man denkt, na, wenn ich irgendwo Zuflucht finde und in Sicherheit bin, dann ja wohl in der Kirche. Und ihr Freund sieht dann, wie sie sich komplett so nach hinten biegt. Also da kann ich euch sagen, das sieht nicht gesund aus und auch nicht so als... könnte man das einfach so im Stehen, sich so weit zurückbiegen, ohne dass du auf dem Hinterkopf klatscht.
Ich habe aber gelesen, dass Emily Rose, also die Darstellerin Jennifer Carpenter, wirklich extrem gelenkig ist und dass sie wohl zumindest während der Exorzismus-Szenen alles mit dem Körper selber gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auch auf das hier bezieht, weil es ist ja eigentlich keine Exorzismus-Szene. Aber die soll da wohl schon echt krass für selbst gemacht haben. Die haben wohl auch Puppen von ihr angefertigt, um das dann mit Puppen zu machen. Aber war nicht nötig, weil konnte sie selber.
Cool.
Die ist schon krass. Und wenn ich gerade bei ihr bin, ich würde sagen, du kennst die Schauspielerin bestimmt besser als ich.
Ja.
Das ist Jennifer Carpenter. Die hat an der Juilliard studiert, was ich schon mal richtig krass fand. Und die hatte 2002 ihr Broadway-Debüt mit Die Feuerprobe und hat da mit Liam Neeson und Laura Linney zusammengespielt. Cool. Und ihr richtiger Durchbruch war dann Emily Rose. Dafür hat sie dann den MTV Award bekommen für beste verängstigte Darstellung. Mhm. Und ansonsten kennt man sie als Deborah Morgan in der Serie Dexter. Und du hast ja auch gerade Dexter geguckt.
Ja, deswegen, ich war auch, als ich den Film jetzt, ich dachte so, was, Deborah? Also gut, hätte ich den Film damals geguckt, erkannte ich Dexter ja noch nicht. Deswegen hat es jetzt eigentlich ganz gut gepasst und war für mich dann irgendwie cool, sie dann jetzt in der Rolle zu sehen.
Du kennst sie noch aus einem anderen Film, den ich auch nicht gesehen habe, und zwar Quarantine. Das ist ja die amerikanische Version von Rack. Wir haben ja auch schon mal eine Rack-Folge gemacht, aber ich habe nur die Original-Racks geguckt und du hast dir den noch angeguckt, ne?
Nee.
Aber du meintest, glaube ich, dass du den schon mal gesehen hast und dass wir den auf jeden Fall nicht so krass in die Folge mit integrieren müssen, weil der nicht so gut ist.
Boah, dann ist das in meiner Erinnerung schon verblasst.
Da hat sie jedenfalls auch mitgespielt. Ja.
Genau, und nachdem sie sich jetzt eben hier so schlangenmenschmäßig sehr weit zurückgebogen hat, spricht sie auch noch in einer düsteren Stimme, die nicht wie ihre klingt, und bricht dann aber plötzlich zusammen und fleht dann ihren Freund an, sie nicht zu verlassen. Und der bleibt bei ihr. Und da muss ich wirklich sagen, wow, das muss wahre Liebe sein. Also.
Ja, also am Anfang sagt sie auch irgendwie, sie hat ihn irgendwie beim Tanzen kennengelernt und davon ist ja ihre Mutter nun gar kein Fan und sowas alles. Und ich dachte erst, dass der Typ sich kacke entwickelt, aber der war am Ende echt der Gute, ne?
Ja, der Freund war total süß, Mann. Der ist dann einfach bei ihr geblieben, obwohl er wusste, dass seine Freundin besessen ist.
Ja, und irgendwie, glaube ich, am Anfang sollte man schon denken, dass der die einfach bumsen wollte und dann abhauen, aber war halt gar nicht so.
Nein. Er hat auch gesagt, er ist bis zum Ende bei ihr geblieben. Da gibt es dann noch so eine Szene, wo er dann erzählt, dass er nachts wach geworden ist und die haben sich so löffelchenmäßig aneinander gekuschelt und er ist dann nachts wach geworden, weil er gemerkt hat, dass sie nicht mehr neben ihm liegt. Und da liegt sie dann nämlich so verdreht auf dem Boden. Ich schätze mal, das war auch so eine der Szenen, wo man vielleicht eine Puppe gebraucht hätte, aber die Schauspielerin sich sagt, nö, das kriege ich alleine hin. Also das sieht schon auch ein bisschen eklig aus. Stell mal vor, du wirst so wach, merkst, dein Partner oder deine Partnerin liegt nicht neben dir und dann liegt die Person da auf dem Boden so völlig verdreht und guckt dich mit so starren, weiten Augen an. Ja.
Ja, würde ich meine Lateinkenntnisse nochmal auspacken, hier dreimal Vater unser beten und dann kommt da der Salzkreis, weil man weiß ja nie, was ist.
Also tatsächlich muss gerade dran denken, mein Freund hat ja mit mir schon eine ähnliche Situation erlebt.
Mhm.
Da waren wir noch nicht so lange zusammen und ich habe zu Beginn unserer Beziehung sehr viel im Schlaf noch gesprochen.
Mhm.
Da war einiges los in meinem Kopf und da bin ich, die Geschichte erzählt er immer sehr gerne in großer Runde, hab mich aufrecht hingesetzt, hab an die Decke gestarrt und hab gesagt, die Lichter, die Stimmen, die vom Himmel kommen. Und mein Freund hat mich angeguckt und hat gesagt, Schatz, ist alles gut? Und dann hab ich, glaube ich, nur gesagt, keine Sorge, ich mach das schon. Und hab mich dann wieder hingelegt, mich umgedreht und weitergeschlafen. Und er dachte sich so, ja, alles klar, danke, ich wollte sowieso nie wieder pennen. So.
Ich sag mal so, solange es um Licht geht und Sachen, die vom Himmel kommen, ist ja alles gut, oder?
Ja, naja, aber wie gesagt, er hatte auch kurz das Gefühl, ich war in dem Moment von irgendwas besessen. Und dem war erstmal auch richtig anders zumute. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, da wäre ich auch zumindest aufgestanden, hätte gesagt, nee, hier schlafe ich jetzt erstmal nicht weiter. Naja, also der Freund bleibt auf jeden Fall bei Emily und der soll sie jetzt auch zurück in ihr Elternhaus bringen, weil die Eltern dann sagen, dann bringen sie zu uns. Das kann ja so nicht weitergehen. Da sehen wir dann auch nochmal so eine Szene, wie eine ihrer Schwestern beobachtet, wie, also sie kommt so in Emilys Zimmer und Emily hockt am Boden und frisst gerade eine Ratte. Richtig schön eklig und springt dann halt auf wie so eine Bekloppte und kratzt an den Wänden. Also spätestens da sollte man meinen, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu.
Ja.
Die Anwältin erfährt dann zwischendurch, dass der letzte Typ, den sie freigesprochen gekriegt hat, also dieser Van Hopper, wieder getötet hat.
Ja.
Das reißt ihr natürlich auch erstmal den Boden oder in den Füßen weg.
Der hat seine Freiheit nicht so gut genutzt, würde ich sagen.
Ja. Wenn du dafür verantwortlich bist, wenn so ein Mörder wieder auf freiem Fuß ist und dann wieder tötet, na, schönen Dank.
Ja.
Sie wird dann auch nachts um 3 Uhr wach, hört komische Geräusche, Türen bewegen sich von alleine. Und jetzt merken wir, alles klar, die Dämonen machen jetzt also auch Jagd auf sie.
Und hier haben beide Schauspielerinnen gesagt, dass ihnen das wirklich passiert ist während der Dreharbeiten. Also sowohl die von Emily Rose als auch die von der Anwältin haben gesagt, sie sind mehrmals um 3 Uhr wach geworden. Die eine meinte, bei ihr ist immer der Fernseher angegangen. Die andere meinte, bei ihr ist mehrmals um 3 Uhr das Radio angegangen. Und genau, Jennifer Carpenter hat gesagt, bei ihr war es das Radio und einmal kam der Pearl Jam Song Alive mit der Textzeile I'm Still Alive.
Mhm.
Da würde mir auch ein bisschen anders werden, falls das so stimmt, wie die das sagen.
Ja. Ja, die Anwältin dreht dann hier jetzt auch ihren Wecker um, sodass sie nicht ständig auf die Uhr guckt.
Ja, damit hat sie die Dämonen abgewehrt.
Ja, nee, aber
jetzt ist es sicher.
Ich glaube, wenn du halt dann immer wieder auch auf die Uhr starrst, ja, irgendwann ist es dann mal auch um 3.
Ja, voll.
Und dann ist es vielleicht besser, wenn du die Uhrzeit nicht ständig siehst.
Aber es ist doch auch irgendwie so ein Ding, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen irgendwie zwischen 2 und 3 aufwachen. Weil ich glaube, wenn du davon ausgehst, dass du zwischen 22 und 23 Uhr schlafen gehst, irgendwas ist dann, dass da irgendwie, glaube ich, die erste REM-Phase vorbei ist oder so. Und deswegen wachen dann Leute auf. Also das kann man wohl eigentlich relativ logisch erklären.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass das, ich glaube, aber eher irgendwas zwischen 3 und 4, so die sogenannte Wolfsstunde.
Ja, irgendwie sowas ist da. Aber das hat was mit den Schlafzyklen zu tun. Also das ist wohl normal. Sehr gefährliches Halbwissen.
Wir sehen jetzt dann immer wieder Bilder auch aus dem Gerichtssaal. Erklärungen von Ärzten, die immer noch daran festhalten, dass Emily schizophren war und an Epilepsie gelitten hat. Das würde halt eben auch die Krämpfe erklären, die Halluzinationen, dass sich die Pupillen so geweitet haben, dass es dann aussah, als wären die dann schwarz, die Augen. Die Anwältin zweifelt das alles an und die Ärzte räumen tatsächlich auch ein zwischendurch, dass sie das alles immer nur vermuten. Also die sagen dann immer, ja, hier mit dem Medikament, was wir ihr gegeben haben, das hätte sie auf jeden Fall geheilt. So, aber alleine, dass die Anwältin das dann schafft, also die macht das dann auch wirklich richtig gut mit den Fragen, die sie stellt, dass die dann eben einräumen, naja, wir vermuten das, weil so war es ja sonst auch immer. Aber du kannst das ja nicht wissen. Es wurde ja nicht bis zum Ende durchgespielt.
Ja.
Und alleine dieser Zweifel ist ja immer schon ein Gewinn. Letztendlich merkt sie aber, dass es wahrscheinlich nicht reicht, einfach nur die Vermutungen oder Thesen der Ärzte zu widerlegen, sondern dass es vielleicht auch gar nicht verkehrt wäre, die Besessenheit zu beweisen. Und da sagt dann auch ihr Kollege, du willst Besessenheit in einem Gerichtssaal beweisen? Na, super. So.
Das ist ja eigentlich eher so ein Warren-Ding.
Warren?
Na, die Warrens von Conjuring. Ja. Dass die halt sagen, ja nee, wir setzen uns in den Gerichtssaal und sagen, der war besessen.
Ja, aber es ist halt alles nicht so easy, ne? Weil für die meisten ist es halt einfach so Hokuspokus und ja, ist halt nicht greifbar, kannst nicht anfassen, gibt's nicht so ungefähr. Und die Anwältin liest dann hier so Schriften einer Anthropologin, die zu dem Gebiet der Besessenheit aber wissenschaftlich forscht. Und die holt sie dann sozusagen auch in den Gerichtssaal, die dann hier noch ein bisschen erzählt und auch sagt, Emily war hypersensibel und damit auch besonders empfänglich für andere Mächte. Hypersensibilität gibt es wirklich.
Mhm.
Das habe ich mal bei einer bei Instagram gesehen. Also die selber dazu geforscht hat, weil sie sich gewundert hat, warum sie auf alles eben immer so sensibel reagiert und dann festgestellt wurde nachher, ich weiß nicht, ob sie ärztlich nachgewiesen wurde, dass sie hypersensibel ist. Also, dass du besonders empfänglich bist, zum Beispiel für laute Geräusche oder sowas, für Stress und, ne, also noch mal krasser als der Durchschnittsmensch.
Ja.
Stelle ich mir auch anstrengend vor.
Ja, ich habe sowas aber auch schon öfter bei Instagram gesehen und einige sagen auch, sie haben dadurch halt einfach stärkere Emotionen.
Mhm.
Aber Glück natürlich auch stärker.
Also so ein Extremmensch dann einfach.
Ja.
Ich habe so immer meine frühere Tanztrainerin empfunden. Da habe ich auch immer gesagt, dass sie ist für mich ein Mensch der Extreme. Entweder ist die richtig, richtig gut drauf, dann hat Tanztraining auch Spaß gemacht. Oder die war so richtig kacke drauf und dann hast du gemerkt, alles klar, heute ist hier Bootcamp-Training. Die hat richtig schlechte Laune.
Scheiße. Ja.
Also die war nie irgendwas dazwischen. Es war immer das eine oder das andere Extrem. Was jetzt hier auch noch herauskommt mit der Zeit, ist, dass ein Arzt bei dem Exorzismus dabei war. Da fragt sich natürlich auch die Anwältin, sag mal, Pfarrer, warum hast du mir das nicht erzählt? So, wenn der das bestätigen kann alles, das ist doch wohl der Schlüssel.
Ja.
Und da sagt der Pfarrer mal, ja, der Arzt wollte halt anonym bleiben, der wollte nicht mit auftauchen und so. Letztendlich können sie den aber ausfindig machen und der Arzt sagt auch, ich möchte nicht, dass Pfarrer Moore ins Gefängnis geht, deswegen sage ich jetzt aus. Ist aber tatsächlich kurze Zeit später auch passé, die Idee, weil der von einem Auto überfahren wird, ganz unglücklich und verstirbt.
Da habe ich mich jetzt aber auch gefragt, wurde der einfach auf natürliche Art und Weise überfahren oder hatte das jetzt auch irgendwie was mit den bösen Kräften zu tun?
Ja, ich glaube, sie sagen es ihm schon nach, dass das jetzt schon aussieht wie ein unglücklicher Unfall, aber dass das ja jetzt irgendwie auch ein bisschen seltsam ist, dass genau dann der Arzt verstirbt, der den Fahrer freisprechen könnte.
Ja.
Die Anwältin findet bei einem Spaziergang, nenne ich es jetzt mal, ein Amulett mit ihren Initialien. Und sie ist ja eigentlich auch nicht wirklich gläubig. Sie sagt selber, ne, sie ist da so, sie ist auch skeptisch, selbst was diese Besessenheit angeht, aber es ist nun mal ihr Job, das jetzt irgendwie, ne, den ja irgendwie rauszuboxen. Wird aber dann hier selber auch hellhörig und denkt sich, warum ausgerechnet sie jetzt dieses Amulett findet, mit ihren Initialien auch noch drauf. Und der Pfarrer rät ihr dann auch, das Amulett zu tragen. Als so eine Art Schutz. Wir sehen jetzt wieder in einer Rückblende, da sich Emilys Zustand ja einfach nicht bessert, eben jetzt dann der Pfarrer Moore hinzugezogen wird und er sagt dann halt eben, Emily ist keine Epileptikerin oder schizophren ist sie auch nicht, sondern sie ist von einem Dämon besessen. Emily spricht ja auch zwischendurch immer wieder in anderen Sprachen und sagt dann sowas wie, ich bin derjenige, der innewohnt. Du glaubst, du kannst mich austreiben? Versuch's doch. Also es ist schon, und das halt aber in dieser anderen Sprache, das klingt schon richtig fies auch.
Ja, wobei der Staatsanwalt das ja irgendwie so erklärt, dass man wohl noch ein zweites Paar Stimmbänder hat, was man nutzen kann.
Ja, und angeblich hätte sie ja auch andere Sprachen gelernt, sowas wie Hebräisch und so.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Sprache sie da spricht. Klingt eigentlich ein bisschen wie Latein oder irgendwie sowas.
Ja, es müsste, glaube ich, eigentlich... Naja, wobei, Latein ist ja die Sprache der Kirche. Aber so. Andererseits kann ja schon sein, dass der Dämon auch Latein spricht. Wenn wir davon ausgehen, dass es ja, glaube ich, sogar Lucifer ist, der sie besessen hat. Der war ja mal ein Engel. Dementsprechend wäre das schon irgendwie logisch, dass der auch Latein spricht. Würde ich schätzen. Weiß ich nicht. Falls wir hier Leute haben, die sich damit auskennen.
Sprachexperten.
Sagt mal Bescheid.
Genau, auf jeden Fall soll dann jetzt hier eben der Exorzismus durchgeführt werden. Und Emily sagt dann immer wieder, also zu Beginn sogar erst auf Deutsch, also für uns verständlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, süßes Herr, weil ich euch sonst verhext. Das sagt sie immer wieder und auch in anderen Sprachen. Und du checkst das ja erst gar nicht so. Warum sagt sie das? Was soll das? Bis irgendwann so dieser Groschen fällt. Es ist nicht ein Dämon, der Besitz von ihr ergriffen hat, sondern es sind einfach fucking 6 Dämonen.
Ja.
Also, wenn in die Scheiße greifen, dann anscheinend richtig.
Ja.
Ey, was? Und ne, der Pfarrer fordert ja dann auch die Dämonen immer wieder auf, dann ihren Namen zu sagen und nennen dann diese Namen auch nach und nach.
Ja, aber sie nennt ja auch, wie ich das gelesen habe, quasi menschliche Dämonen. Also sie sagt auch sowas wie Hitler und Nero und
hä?
So,
nee, Hitler
aber sie
sagt
auch
nicht.
Lucifer. Ach so, nee, dann hat sie das im echten Fall gesagt. Nee, das war bei der echten, aber Hitler war da wirklich mit drin.
Ach so, nee, aber im Film fällt Hitler nicht. Das, daran könnte ich mich erinnern.
Da hat man Hitler weggelassen.
Ja, aber genau sowas wie als letztes dann auch Lucifer. Der Exorzismus gelingt dann nicht. Und der Pfarrer erklärt das damit, dass Emily ja ein Medikament die ganze Zeit genommen hat, was der Arzt ihr gegeben hat, um die epileptischen Anfälle zu unterdrücken und auch die Wahnvorstellungen der Schizophrenie. Und das Medikament sei jetzt eben schuld daran gewesen, dass Emilys Gehirnaktivitäten irgendwie gelähmt waren oder verlangsamt, sodass der Exorzismus nicht geklappt hat, weil er damit nicht an den Dämon herangekommen ist. Und genau das erzählt der Pfarrer dann eben auch vor Gericht. Also die Anwältin ruft ihn in den Zeugenstand und lässt ihn aussagen und bricht damit also das Versprechen an ihre Kanzlei, ihn nicht in den Zeugenstand zu rufen.
Ja, ich muss sagen, die Erklärung fand ich von Anfang an irgendwie ein bisschen komisch, weil ich mir so dachte, also machst jetzt hier so einen Exorzismus, wo du halt fucking Dämonen aus der Hölle austreiben kannst und ausgerechnet irgend so ein weltliches Medikament kann dich jetzt daran hindern oder wie. Also da fand ich auch die Erklärung so ein bisschen komisch von ihm.
Aber die Anthropologin hat auch gesagt, dass das daran lag.
Ja, na dann.
Dann wird das wohl richtig gewesen sein.
Ja.
Aber der Pfarrer erklärt halt eben auch in dem Prozess, er möchte nur eins, genau das, was er auch zur Anwältin schon gesagt hat, nämlich Emilys Geschichte erzählen und liest dann jetzt einen Brief von Emily vor. Und in dem erzählt sie, dass sie nach dem Exorzismus der heiligen Jungfrau Maria auf einem Feld begegnet ist, die ihr quasi den Weg in den Himmel gezeigt hat. Also sie hat gesagt, ey, wenn du willst, kann ich dich erlösen. Denn wenn du hier bleibst, kann ich dir sagen, die Dämonen werden nicht gehen. Also du wirst leiden. Aber die Menschen werden erfahren, dass es etwas zwischen Himmel und Hölle gibt, was sie nicht verstehen und dass wirklich dunkle Mächte existieren. Und sie wählt dann tatsächlich den Leidensweg wie Jesus und sagt, nein, dann bleibe ich, weil ich möchte, dass die Menschen erfahren, dass es böse Kräfte gibt.
Ich muss da ganz egoistisch sagen, ich hätte mich anders entschieden. Aber
ja, ich mich auch. Ja, und sie hatte nachher halt auch so Verletzungen an den Händen, die dann aussehen wie Kreuzigungsmerkmale? Merkmale?
Ja.
Wie bei Jesus. Was die Verteidigung, also beziehungsweise die Staatsanwaltschaft dann eben damit erklärt, naja, sie hätte halt an den Stacheldrahtzaun gefasst von der Familie und sich so die Verletzungen zugezogen. Ja, kann natürlich auch sein.
Ja, also wer Ratten frisst und Wände aufkratzt, fasst vielleicht auch an den Stacheldrahtzaun. Das kann natürlich wirklich möglich sein.
Genau, und jetzt kommt es hier halt eben zu den Schlussplädoyers. Die Staatsanwaltschaft fordert halt eben auf, den Angeklagten, also den Pfarrer Moore, aufgrund der medizinischen Beweise schuldig zu sprechen. Und dann kommt die Anwältin mit ihrem Schlussplädoyer um die Ecke und das ist halt so geil.
Ja.
Weißt du das noch, was sie gesagt hat?
Oh, sie sagt ja irgendwie selber, dass man gar nicht unbedingt glauben muss, um das zu verstehen, ne?
Na, sie sagt halt, dass die Staatsanwaltschaft ja immer so faktenbasiert sein will.
Ja.
Und dass aber vieles einfach man nicht wissen kann, ist es wirklich Fakt? Und dass es ja einfach schon reicht, dass der Zweifel da ist, dass die Möglichkeit besteht, dass das auch eine böse Macht sein kann, die dafür gesorgt hat, dass Emily verstorben ist.
Ja.
Und nur die Möglichkeit. Die sagt immer so, ja, wissen wir das? Nee, wissen wir nicht. Aber es ist möglich. Wissen wir das? Nee, auch das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber es ist möglich. So, und nur, dass es halt eben möglich ist, sollte doch dafür ausreichen, den Pfarrer eben nicht schuldig zu sprechen. Sondern mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und halt zu sagen, ey, vielleicht gibt's da ja doch, wie gesagt, was, was wir nicht verstehen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Am Ende ist es dann so, dass die Jury den Pfarrer schuldig spricht und dann aber als die Richterin das Strafmaß verkünden will, dann sagt halt die Jury, wir hätten da so eine Empfehlung. Wie wäre es dann einfach als Strafe mit dem Zeitraum der Untersuchungshaft? Da stimmt die Richterin zu. Offensichtlich wurde auch sie überzeugt, dass es sein kann, dass es da was gibt, was wir nicht verstehen. Und das ist dann halt eben das Geile an diesem Film und ein geiles Ende wirklich. Der Pfarrer wird schuldig gesprochen und verlässt den Gerichtssaal trotzdem als freier Mann.
Ja.
So cool.
Wie findest du das Strafmaß?
Ja, geil. Ich find's super.
Ja, also du warst auch eher auf seiner Seite, oder?
Naja, es ist halt dieses, hey, es kann doch sein. Es gibt ja nun mal, ne, also sie spielen ja auch sogar noch zwischendurch so ein Tonband vor vom Exorzismus.
Ja. Ich war auch während des Films schon auf seiner Seite, weil ich muss auch sagen, ich glaube wenig bis gar nicht an sowas. Aber der Pfarrer im Film hat sich ja erst eingeschaltet, als die Medikamente wirklich definitiv nicht geholfen haben. Und er hat ja auch darauf bestanden, dass immer ein Arzt mit anwesend ist. Also der hat ja diesen Exorzismus, glaube ich, auch kein einziges Mal alleine gemacht. Da war immer ein Arzt dabei, um das medizinisch zu überwachen. Und da dachte ich mir so, okay, das war eigentlich relativ verantwortungsvoll, weil ich glaube, so handelt die Kirche nämlich mittlerweile heute auch. Ich habe da auch was dazu gelesen, dass das alles ein bisschen abgeändert wurde. Dass die Kirche jetzt, glaube ich, auch einen Exorzismus nur noch machen darf, wenn die besessene Person sich nicht weigert, dass ein Arzt dabei ist. Also das Medizinische muss immer im Vordergrund stehen. Und da das hier schon der Fall war, dachte ich mir so, okay, falls jetzt wirklich ein medizinisches Problem auftritt, wäre ja direkt ein Experte dabei.
Und vor allem ist sie ja nicht beim Exorzismus selbst gestorben.
Ja.
Sondern eben erst Tage danach. Ja, also so gesehen hat die Anwältin eigentlich den Fall verloren.
Ja.
Weil er wurde ja schuldig gesprochen. Aber dadurch, dass der Pfarrer den Gerichtssaal als freier Mann verlässt, wird ihr dann jetzt tatsächlich die Partnerschaft in der Kanzlei angeboten, was sie aber ablehnt, weil die ja nicht an sie geglaubt haben. Die waren richtig pissig auf sie, als sie zwischendurch den Pfarrer doch in den Zeugenstand gerufen hat. Und sie haben ihr ja auch gedroht, wenn du das machst, dann feuern wir dich. Und jetzt, wo das Ganze irgendwie doch noch halbwegs erfolgreich ausgegangen ist, sagen sie, hey, kannst du dann doch Partnerin werden? Und sie sagt dann, nee, danke. Das finde ich auch einen coolen Move.
Ja, nee, fand ich nicht. Das fand ich irgendwie so übertrieben, weil sie war ja auch so dermaßen schockiert, als der Typ, den sie da verteidigt hat, dann wieder getötet hat und alles. Und dann war sie so schockiert, dass die sie so behandeln. Und irgendwie dachte ich mir auch so, aber was dachtest du denn, was Anwältin für ein Job ist? Also dachtest du, du arbeitest nur mit guten Menschen zusammen, die dich bedingungslos unterstützen und nur das Beste für dich wollen und dass du nur Unschuldige vertrittst, die danach nie wieder was Böses tun? Also das war doch irgendwie klar.
Ja, aber ich finde es halt cool, dass sie es
Also irgendwie schön, dass sie den Weg zur Moral gefunden hat, aber die Erkenntnis kam ein bisschen spät, fand ich.
Ja, aber besser spät als nie.
Ja, schon. Aber also spätestens, als sie dann gesagt hat, nee, sie will den Job nicht mehr, dachte ich mir so ein bisschen...
Ja, hä, sie kann halt, es gibt so viele Anwaltskanzleien, geht sie halt in eine andere.
Ja, nach dem Move hat sie jetzt wahrscheinlich wirklich beruflich ganz gute Chancen.
Am Ende des Films sieht man dann jetzt noch, wie sie und Richard Moore, also Pfarrer Moore, gemeinsam das Grab von Emily besuchen. Und auf dem Grabstein steht dann die Inschrift, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und die Anwältin fragt dann noch, wer das ausgesucht hat. Und der Pfarrer sagt dann, er. Das hätte Emily, ich glaube, wenige Tage vor ihrem Tod ihm gesagt.
Es wäre richtig witzig, wenn sie in dem Moment aber besessen gewesen wäre und das eigentlich der Dämon gesagt hat.
Ja, das hätte der Dämon aber nicht gesagt, weil das passt ja schon.
Ja, wird wohl was aus der Bibel sein, aber ich muss sagen, bibelfest bin ich jetzt nicht.
Doch, es ist aus der Bibel, er sagt auch den Vers. Philippa irgendwas, so. Keine Ahnung, habe ich mir nicht gemerkt.
Ah ja.
Und dann sehen wir tatsächlich am Ende des Films einfach nur nochmal, wie die Anwältin dann alle Unterlagen in eine Kiste packt, ins Bett geht, den Wecker wieder umdreht, in der Hoffnung, dass sie nicht in dieser Nacht wieder um 3 Uhr wach wird und von dem Mond heimgesucht wird. Und damit endet der Film.
Und dann wird noch eingeblendet, dass Emily Rose mehr oder weniger, also nicht wirklich offiziell heilig gesprochen wurde, aber als so eine Art Heiligkeit verehrt wird und dass immer Leute zu ihrem Grab pilgern und so.
Genau, und dass der Pfarrer noch ein zurückgezogenes Leben gelebt hat oder irgendwie so.
Mhm.
Ja. Naja, was ist denn jetzt dran an dem Ganzen? Zu Beginn, du hast ja schon gesagt, wird ja eingeblendet, dass es auf wahren Begebenheit beruht. Was ist denn jetzt?
Also die wahre Geschichte ist halt wirklich 100% anders und das hat mich beim Lesen sehr wütend gemacht, wie das hier dargestellt wurde im Film. Also viel Spaß damit, ich mache euch den Film jetzt wieder kaputt. Emily Rose war eigentlich eine Deutsche.
Mhm. Also heißt sie eigentlich Emily Rose oder?
Nee, sie heißt Anneliese Michel und wie man auf Emily Rose gekommen ist, weiß ich nicht. Also es basiert zumindest auf diesem Fall. Und die hat von 1952 bis 76 gelebt und Religionspädagogik studiert, kommt auch aus einer ultrakatholischen Familie und war auch schon als Kind oft krank. Das erklärt dann, finde ich, auch schon von Anfang an, warum sie da auch direkt von der Besessenheit ausgegangen ist, wenn man halt so aufwächst und dann auch noch sowas studiert. Sie hatte schon 8 Jahre vor ihrem Tod die ersten Krampfanfälle, die als epileptisch eingeordnet wurden und angeblich hat sie wohl da auch schon Fratzen gesehen und so Sachen gehört, aber die Quelle, die das ausgesagt hat, ist jetzt nicht so ultra vertrauenswürdig. Und ab 1973, also 3 Jahre vor ihrem Tod, hat sie dann immer wieder von einem Klopfen berichtet und gesagt, dass Stimmen aus der Hölle zu ihr gesprochen haben. Sie hat dann im Wintersemester 73 in Würzburg gewohnt und da studiert und hat sich aber auch in Behandlung gegeben, weil sie fast täglich Anfälle hatte, die sich bei ihr durch Absenzen geäußert haben. Ich glaube, das wird sogar im Film auch einmal erwähnt.
Was sind Absenzen?
Das sind so Anfälle, die sind nur ganz, ganz kurz, nur so ein paar Sekunden und die sind ohne einen Sturz. Also du bist nur ganz kurz mit deinem Bewusstsein weg. Und die treten bei Epilepsie auf. Das ist wohl etwas sehr Typisches dafür. Und außerdem wurde dann auch bei ihr eine neurotische Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert und der Epilepsieverdacht wurde auch nochmal neu gestützt. Ein Jahr später, im Jahr 74, wurden dann bei ihr auch Hirnschädigungen festgestellt, die durch epileptische Anfälle vermutlich verursacht wurden. Und sie hat außerdem ab 1970 bis kurz vor ihrem Tod Medikamente verordnet bekommen, die die Krampfentladung des Nervensystems verhindern sollten. Also schon Medikamente, die man bei einer Epilepsie auch verschreibt. Man kann aber heute nicht mehr sagen, ob sie die entweder nicht ordnungsgemäß genommen hat oder ob ihr vielleicht auch einfach eine zu geringe Dosis verschrieben wurde. Das kann auf jeden Fall auch sein. Nach mehreren Jahren mit den Anfällen, die sie da hatte, hat dann die Leiterin einer Wallfahrt.
Die Leiterin einer was?
Einer Wallfahrt. Also Wallfahrten ist sowas wie Pilgerfahrten.
Ach so.
Und dann gibt es ja auch so Wallfahrtsorte und davon so eine Chefin, die aber von der römisch-katholischen Kirche nicht anerkannt wurde, hat jetzt einfach mal per Ferndiagnose gesagt, dass die gute Anneliese besessen ist, obwohl die sich quasi nicht kannten. Und Anneliese ist dann da hingefahren und hat angeblich auch eine Abneigung gegen religiöse Symbole gezeigt. Und zurück in Deutschland sollte dann einen Priester gegenchecken, ob das jetzt wirklich stimmt, ob die besessen ist. Und mehrere Priester haben gesagt, nein, ist sie nicht. Das ist keine Besessenheit, das ist eine Krankheit. So, diese Wallfahrtsleiterin wollte jetzt aber nicht loslassen und hat dann den Kontakt zu Pater Adolf Rodewijk hergestellt. Der hat dann auch gesagt, das könnte eine Besessenheit sein. Zu dem guten Mann muss man allerdings sagen, dass er unter anderem mehrere Werke über Dämonologie geschrieben hat und auch Exorzismen durchgeführt hat. Der war auch im Bereich Dämonologie der Berater der Deutschen Bischofskonferenz. Also man könnte eventuell sagen, dass er ein bisschen voreingenommen war, als er gesagt hat, ja, die könnte schon besessen sein. Und zu einem der Pfarrer, der so eine Besessenheit erst ausgeschlossen hatte, das war Ernst Alt, hatte sie dann noch regelmäßig Kontakt. Und der hat dann irgendwann gesagt, es kann sein, dass sie an einer Umsessenheit leidet. Das bedeutet quasi, dass der Dämon sie schon belästigt und um sie rumschwirrt, aber quasi noch nicht von ihrem Körperbesitz ergriffen hat.
Hätte ich auch noch nie gehört.
Ja, ist quasi so die Vorstufe. Der hat dann gesagt, sie soll einfach ein geordnetes religiöses Leben führen und sich einen Seelenführer suchen, der ihr dabei hilft. Und da hat sie sich für Ernst Alt entschieden, dass der das doch jetzt machen soll. Die Familie von ihr fand das total super, weil die an die ganze medizinische Geschichte sowieso nicht geglaubt haben und weil die ja auch alle erzkatholisch waren. Der hat dann am 1. Juli 75 den ersten Exorzismus ausgesprochen und im August dann gleich den zweiten. Da gab es auch die Zustimmung des Würzburger Bischofs. Und ab da ging es ihr dann eigentlich immer schlechter. Also sie hat gefastet, sie hat wirklich Insekten gegessen. Ich glaube, im Film sieht man auch einmal, wie sie irgendwie eine Kakerlake frisst.
Eine Ratte.
Aber einmal hat sie doch auch eine Kakerlake gefressen, oder? Das klang so crunchy.
Weiß ich gerade nicht mehr.
Hat wohl auch Urin getrunken. Mhm. Und dieser Pfarrer hat ja auch davon abgeraten, sich in eine Nervenheilanstalt zu begeben. Also er war eigentlich das Gegenteil von dem Pfarrer im Film. Er hat ihr nicht gesagt, wir begutachten das Ganze auch medizinisch, sondern hat gesagt, lass mal hier die weltliche Medizin bitte raus. Und dann wurden von mehreren Geistlichen bis zu ihrem Tod 67 Exorzismen durchgeführt.
Boah,
67, vor allem das war ja dann nur noch ein Jahr eigentlich. Ich habe das beim Lesen zwischendurch meinem Freund gehört und der meinte auch, also spätestens nach dem zweiten sagt man doch, gut, ist vielleicht nicht die Lösung. Vielleicht ist doch was anderes.
Ja. Ui.
Ja, da liefen dann auch Tonbandgeräte mit und genau, die echte Emily Rose quasi, also Anneliese, die hat dann auch von menschlichen Dämonen gesprochen. Also hier kamen dann auch Judas, Kain und Hitler dazu und auch Lucifer und so. Und sie hat dann in dieser Zeit gleichzeitig studiert und ist immer zwischen Uni und Ort des Exorzismus gependelt. Quasi.
Das war ein richtiges Hobby.
Ja, schon. Also ich meine, ich sag mal so, 67 Exorzismen innerhalb eines Jahres ist ja schon ungefähr mehr als einer pro Woche. Da hat man zu tun. Es ist ein voller Terminplan.
Da war mit richtig Aufwand verbunden.
Sie hat ja jetzt ohnehin schon weniger gegessen und zu Beginn der Fastenzeit im März 76 hat sie dann komplett aufgehört zu essen, weil die Stimmen ihr wohl gesagt haben, dass sie nicht mehr essen soll. Außerdem hat sie immer ewig auf dem Boden gekniet und ihren Kopf auf den Boden geschlagen. Und als es ihr dann immer schlechter ging, weil sie jetzt auch einfach nichts mehr gegessen hat, hat sie dann das Bett im Wohnheim nicht mehr verlassen und eine ihrer Schwestern, also sie hatte mehrere davon, hat sie dann auch besucht und verhindert, dass sie von einem Arzt betreut wird. Also wie gesagt, die ganzen Katholiken in der Geschichte haben sich nicht so toll verhalten wie im Film. Sie wurde dann des Wohnheims verwiesen und zum Pfarrer gebracht. Da hat sie sich dann selbst wohl körperlich gequält und unter anderem in Wände gebissen.
Wie geht das?
Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn die Wand so eine Ecke hat. Ich gucke hier gerade auf so eine Ecke von der Wand und ich glaube, da könnte ich jetzt theoretisch reinbeißen, wenn die halt so einen Vorsprung haben in der Wand. Aber man kann natürlich auch versuchen, in so eine glatte Wand reinzubeißen. Es wird halt scheitern.
Oh, es ist nur die Vorstellung. Kriegt schon.
Ich glaube, die hat auch ein paar Zähne dabei verloren. Sie wurde dann ans Bett gefesselt, damit sie aufhört, in die Wände zu beißen und ist dann am 1. Juli an den Folgen der Unterernährung gestorben. Aber am 30. Juni, also wirklich einen Tag vorher, wurde noch der letzte Exorzismus bei ihr durchgeführt. Also die haben sie einfach nicht in Ruhe gelassen. Bei der Obduktion wurde dann auch eine Lungenentzündung festgestellt und da hat man dann keine pathologische Veränderung im Schläfenbereich mehr festgestellt, also diese Hirnveränderung. Das heißt aber wohl aus medizinischer Sicht jetzt nicht zwangsläufig, dass sie keine Epilepsie hatte. Das konnte nur einfach nicht mehr nachgewiesen werden. Und dann gab es den berühmten, oder weiß ich nicht, ich kannte ihn jetzt nicht, aber es gab dann den Aschaffenburger Exorzismusprozess. Da wurden dann sowohl die Eltern als auch drei Hauptpriester wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Und mehrere Gutachter im Gericht haben ausgesagt, dass sie psychisch krank war, dass sie sowohl Epilepsie als auch Schizophrenie und eine paranoide Psychose hatte. Und es wurde auch argumentiert, dass vor allem die beteiligten Pfarrer extrem subjektiv gehandelt haben und dass sie mit der richtigen medizinischen Therapie und Zwangsernährung Anneliese hätten heilen können, weil sie ja letztendlich einfach verhungert ist. Und am Ende wurden sowohl die Eltern als auch zwei der Pfarrer zu 6 Monaten Haft verurteilt, die aber auf 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Bei der Bischofskonferenz 78 verkündigte dann aber ein Kardinal weiterhin, dass der Grund für Annelieses Tod schon auf jeden Fall die Besessenheit hätte sein können. Und 2005 bei der Bischofskonferenz hat man sich dann nochmal auf den Fall bezogen und hat gesagt, dass der Grund schon die Unterernährung gewesen sein wird. Aber man hat auch zu der Besessenheit einfach nichts mehr gesagt. Also zu so einem richtigen Schuldeingeständnis von Seiten der Kirche kam es quasi nicht. Ja, dann passierte das, was bei der Kirche irgendwie recht häufig passiert. Und zwar wurde in einem Jahresbericht von 2015-16 des Bistums Würzburg dann bekannt gegeben, dass diese 2 Hauptpfarrer, die sie da behandelt haben, wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt wurden von anderen Opfern. Und ein Experte hat quasi einfach ausgesagt, wenn man den Fall von Anneliese nochmal aufrollen sollte, sollte man das zumindest in Betracht ziehen, dass man ihr das ja auch hätte angetan haben können. Man weiß es ja einfach nicht, weil die Pfarrer wurden ja schon angezeigt dafür. Und wenn man sich halt anguckt, wie viele Verletzungen sie hatte, sollte man es zumindest in Betracht ziehen. Ja, der Fall hat auch in der Kirche richtig krasse Wellen geschlagen. 79 wurde dann eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um halt Exorzismen zu überarbeiten und wie die Kirche damit umgeht. Und in dieser Arbeitsgruppe waren dann nicht nur Priester und Geistliche, sondern auch Psychologinnen und Psychologen. Und seit 1999 ist jetzt offiziell ein Exorzismus abzubrechen, wenn Betroffene das Hinzuziehen eines Arztes ablehnen. Und Anneliese wird in einigen konservativ-religiösen Kreisen wirklich als Heilige verehrt und es pilgern auch wirklich Menschen zu ihrem Grab. Also das stimmt schon, da hatte der Film recht. Und das Ganze wurde auch 2006 direkt nochmal verfilmt. Also auch hier hat man sich an dem Fall orientiert, aber den jetzt nicht einfach 1:1 wiedergegeben. Und es ist der Film Requiem mit Sandra Hüller. Ich wollte den auch noch gucken, aber der ist gerade leider auch nirgendwo im Stream.
Ist das ein deutscher Film?
Ich denke ja. Weiß nicht, deutsch oder österreichisch wahrscheinlich. Natürlich haben diverse Metal-Gruppen den Fall auch in ihren Songs thematisiert, wie es so oft bei Exorzismen der Fall ist. Und zum Beispiel die Band Ice Nine Kills hat auch das Material der echten Tonaufnahme als Intro verwendet. Ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert, warum denn jetzt die Handlung im Prinzip komplett verdreht wurde, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man das einfach ein bisschen dramatisiert hat, damit es filmisch interessanter ist, sondern die Rolle der Kirche wurde ja schon komplett anders dargestellt, weil im echten Fall kann man ja schon sagen, dass die Kirche irgendwie eine große Schuld daran trägt, weil sie ja nicht mehr medizinisch versorgt wurde und einfach verhungert ist und mit der richtigen Therapie hätte man sie ja wahrscheinlich echt retten können. Und da bin ich auf einen sehr alten Spiegelartikel gestoßen und da ist jemand darauf eingegangen, dass die kirchlichen Anhänger, vor allem so um die Zeit von 2005, eine relativ große Kaufkraft hatten, was Kinotickets anging und dass wohl viele Filme sich ein bisschen kirchennah gegeben haben. Und da hat der Autor vermutet, dass man das deswegen so gemacht hat, dass man am Ende dem Zuschauer die Wahl lässt, ob der Pfarrer jetzt hier der Gute oder der Böse ist, indem man quasi anerkennt, dass die Kirche schon auch recht haben könnte und dass man damit einfach Kirchenanhänger ins Kino locken wollte und dass das der Grund sein könnte, das hier so positiv darzustellen. Was ich ganz interessant fand. Weil ich muss schon sagen, hier wurde beim Film nicht nur ein bisschen übertrieben, sondern wirklich eigentlich komplett verdreht.
Ja, aber das ist ja fast immer der Fall. Weil es ist sonst nicht Hollywood-like genug.
Klar, aber dass man eine komplette Täterumkehr macht, finde ich schon ein bisschen krass. Also weil im Film, ich war schon am Ende der Meinung, dass der Pfarrer tendenziell eher der Gute ist.
Aber deswegen heißt es ja auch immer, es beruht auf wahren Begebenheiten. Es beruht darauf, heißt ja nicht 1:1 Darstellung.
Ja, wir haben es ja auch vor allem in der Conjuring-Folge gemerkt bei den Warrens. Die waren ja auch jetzt nicht immer unbedingt die Guten, sondern haben eigentlich ganz schön viel Scheiße verzapft in ihrer Karriere.
Ja, wie gesagt, weil sonst würdest du ja auch im Film, du musst ja auch irgendwie ein Interesse daran haben, damit zu fiebern.
Voll, aber man hätte in dem Film ja theoretisch genauso gut damit spielen können und am Ende der Kirche die Schuld geben können. Das hätte man ja machen können, das wäre trotzdem ein guter Film gewesen. Aber man wollte sich wahrscheinlich einfach, ja, die Christen als Publikum beibehalten. War dann wahrscheinlich auch eine finanzielle Entscheidung.
Ja, weil es ist doch gerade die USA, es ist doch ein super gläubiges Land.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist und ob die Zahlen stimmen, aber das war ein Zitat meines Englischlehrers damals in der Schule, der uns nämlich gefragt hat, was glaubt ihr, wie viele Amerikaner in den USA gläubig sind? Und dann sind alle möglichen Zahlen gefallen und am Ende meinte er 99%.
Mhm.
Sind gläubig. Welchen Glauben du dann angehörst, das sei mal dahingestellt, aber die von sich sagen, ja, ich glaube an etwas, sozusagen.
Mhm.
Das finde ich krass. Und dann, klar, wenn so viele Menschen in den USA gläubig sind, dann wäre es ein bisschen blöd, das dann so darzustellen, dass der Glaube oder die Kirche Kacke ist.
Ja, voll. Aber dann würde ich mir, glaube ich, eher wünschen, dass man das von Anfang an einfach fiktiv aufdreht. Weil das stört mich halt öfter mal. Also das hat mich auch bei Conjuring so gestört, dass du halt einen realen Fall nimmst, aber einfach dann umdrehst, wer der Täter ist, sodass dann das Publikum am Ende eine ganz andere Sicht auf den Fall hat. Das ist halt irgendwie doof. Aber ich fand's krass, dass es ein deutscher Fall ist.
Ja, das hat mich jetzt auch überrascht.
Ja.
Ja, Mensch, das war doch interessant. Gab's doch noch einen Exorzismusfilm, der uns überzeugt hat.
Passiert selten.
Aber kommt vor.
Von daher vielen lieben Dank an alle, die es empfohlen haben. Das war eine wirklich gute Empfehlung.
Und damit ist auch diese Filmlücke nun endlich geschlossen.
Ja. Und was ich festgestellt habe bei meiner Recherche, wir haben einen Hörer, der heißt Hopsi. Also das ist einfach die Abkürzung für Horror und Psychologie. Und ich bin bei meiner Recherche auf seine Website gestoßen. Also der macht das öfter mal, dass er Horrorfilme so auseinander nimmt. Der hat jetzt nämlich auch in letzter Zeit die kompletten Scream-Filme nochmal durchrecherchiert. Und das fand ich richtig spannend, weil wir zu dem auch eh öfter mal Kontakt hatten. Und der war dann auch für die Recherche total sinnvoll. Und ich glaube, er war vielleicht auch einer von denen, die uns Emily Rose empfohlen haben.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja.
Ja, also heißt, wenn ihr noch mehr Filmempfehlungen für uns habt, dann immer her damit.
Die könnt ihr uns schicken auf Instagram, da heißen wir Schrecksehne-Podcast. Oder ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei der App, in der ihr den Podcast hört, Empfehlungen schicken. Zum Beispiel bei Spotify, weil bei den anderen gucke ich ehrlich gesagt gar nicht mal so regelmäßig rein. Also könnt ihr das da auch einfach in die Kommentare hauen. Und wenn ihr schon dabei seid, freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung.
Genau. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, bei Instagram gibt es auch weiterhin immer noch neu im Stream und neu im Kino. Das lassen wir ja zu Beginn immer weg, weil ich weiterhin hier in meiner Babybubble stecke. Und dass diese Folge jetzt geklappt hat hier mit der Aufnahme, ist auch ein kleines Wunder. Wenn du darauf hoffst, die Folge aufnehmen zu können, weil eigentlich schläft das Kind immer im Auto ein auf der Rückfahrt von der Stadt hierher und dann hörst du aber nur so im Auto, wie das Kind hinten so macht, denkst du dir, alles klar, die will ja mal so gar nicht schlafen. Aber hat ja noch geklappt. Ich habe eine kleine Extra-Runde gedreht, was auch ein bisschen wehtut bei den aktuellen Spritpreisen, aber für den Podcast macht man das. Sehr schön. Na dann hören wir uns das nächste Mal im Juni und dafür steht das Thema tatsächlich schon fest, denn das wird endlich unsere Midsommerfolge, die wir ja im letzten Jahr zur Zeit der Midsommernacht schon mal raushauen wollten, die dann aber aufgrund unserer spontanen, nicht eingeplanten Sommerpause sich verschoben hat. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist das Jahr rum. Die Notizen für die Recherche liegen schon lange auf meinem Handy bereit und kommen jetzt dann endlich in der nächsten Folge zum Einsatz. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Na dann, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.